Vater, danke für einen neuen Sonntagmorgen. Danke, dass deine Liebe ausgegossen ist in unser Herz durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du jeden Einzelnen liebst, so wie es ist. Und danke, dass du uns nicht lässt, wie wir sind, sondern dass du uns veränderst von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und danke, Jesus, dass du uns deine Wahrheit offenbarst, dass du uns dich immer mehr offenbarst. Und danke, dass wir in uns immer mehr erkennen können, wer wir sind in Christus Jesus. Und dafür danke ich dir jetzt. Und ich bete jetzt, dass der ganze Alltag weg ist aus den Gedanken, aus den Herzen, aus den Emotionen, aus der Seele raus jetzt, aus dem Körper raus jetzt, dass wir frei sind, das Wort zu empfangen. Und dass wir verstehen jetzt, dass wir den Geist der Einsicht und der Wahrheit haben, zu erkennen die Hoffnung der Herrlichkeit, wozu wir berufen sind, zu erkennen die Kraft Gottes, die in uns wirkt. Und danke, Jesus, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns in alle Wahrheit führt und leitet. Und danke, Heiliger Geist, dass du auch heute Morgen ein tiefes Werk tust in jedem, der das hört. Halleluja. Amen. Amen, Amen, Amen. Ihr seid echt eine prophetische Gemeinde, wisst ihr das? Ich wollte ja eigentlich erst ein bisschen später sagen, wie die Predigt heißt, aber die Predigt heute heißt königlich. Wow. Tina, wenn ich gewusst hätte, was kommt, hätte ich es mit aufgenommen von euch dreien und hätte es mit auf die Predigt. Aber es passt auch so, oder? Königlich, königlich. Und mit Lydia, was wir sind in Christus, was wir bekennen dürfen. Leute, eine Sache, die ich über all die Jahre jetzt festgestellt habe, die sich immer mehr rauskristallisiert ist, es ist viel wichtiger zu verstehen, zu erkennen, begriffen zu haben, wer wir sind, als was wir tun. Und da ist, glaube ich, ein Riesenproblem in der Christenheit. Die meisten haben in der Tiefe nicht begriffen, wer sie sind. Und sie wollen das immer kompensieren mit Tun. Und wenn das Tun nicht klappt, dann kommt Verdammnis, weil sie ja nicht genug tun. Leute, der alte Bund, da, ich lese euch das vor, was ich mir heute Morgen aufgeschrieben habe. Der alte Bund, da geht es darum, was du tust, nicht wer du bist. Im alten Bund ging es nur darum, ob du das Gesetz hältst oder nicht. Der Fokus war einzig und allein auf dem Tun. Wer du warst, war völlig zweitrangig. Es wurde gefragt, Gesetz gehalten, ja oder nein? Ja, Freispruch, nein, rübe ab. Steinigung, verbrennen, töten, aufspießen, was auch immer die Strafe dafür war. Es zählte nur das Tun. Wer du warst, war nicht wichtig. Der neue Bund, da geht es darum, wer du bist, nicht was du tust. Leute, die zwei Sätze macht die ganze Christenheit wuschig, weil es immer Vermischung ist. Im neuen Bund geht es nur darum, wer du bist und nicht, was du tust. Primär. Ja oder nein? Natürlich gab es im alten Bund Leute, um die sich vieles drehte. Abraham, David, Isaak, Jeremia und so weiter. Ja, ja, das ist richtig. Aber das sind Ausnahmen, nicht die Regel. Richtig oder nicht? Im neuen Bund geht es nur darum, wer du bist, nicht was du tust. Deine Gerechtigkeit, dein Freispruch kommt nur aus dem Sohnsein und der Nachfolge von Jesus Christus und von der neuen Schöpfung, der neuen Geburt. Danach ist völlig egal, was du tust. Dein Tun macht dich nicht königlich, dein Tun macht dich nicht gerecht, dein Tun bringt dich nicht in den Himmel. Heute wird's wieder tief gehen, glaube ich. Und trotzdem tun wir. Wir tun. Ich tue aber, weil ich von königlichem Geschlecht bin, verhalte ich mich korrekt. Korrektes Verhalten alleine macht mich aber nicht königlich. Wir sind Könige und Priester an Christi Stadt. Wir sind königlich. Wir sind in unserem Blut von royaler Abstammung. Haben wir das schon verinnerlicht? Egal, ob du heute Morgen im Ausweis Albanisch, Griechisch, Deutsch, keine Ahnung, was es noch alles gibt, drin steht, das bist du nicht. Oh, schade. Du hast einen himmlischen Ausweis, wo drin steht Bürgerrecht im Himmel. Thomas Bauer, Thomas Christus. Christus, Thomas Christus. Amen. Leute, nochmal, mach dir ein Tattoo, schreib's dir auf, kleb's dir an den Alibert, dass du es morgens schon beim Zähneputzen liest. Der neue Bund, da geht es darum, wer du bist. Und die meisten Christen verstehen das nicht. Da liegt der Hund begraben. Ihre Emotionen, ihren Alltag, ihre Probleme bestimmen ihr Denken. Und das, was du denkst, was in deinem Herzen ist, so wie du in deinem Herzen bist, dein Herz ist wie ein Garten. Was immer du hineinsäst in dein Herz, wird dort wachsen und Frucht bringen. Sähst du Verdammnis in dein Herz, sähst du Einsamkeit in dein Herz, werden diese Früchte in deinem Herzen wachsen und du wirst aus diesen Früchten essen und leben. Und diese Früchte wirst du nach außen tragen, du wirst darüber reden, ich bin so einsam, mir geht's nicht gut, ich bin dies, ich bin das. Nochmal, es ist ein Riesenunterschied, ob Satan dich angreift um des Evangeliums willen, weil du richtig bist. Dann ist es der gute Kampf des Glaubens. Dann leidest du für Christus, wirst Frucht haben und Veränderung und Sieg. Leidest du für deine Emotionen oder weil du falsch bist oder weil du die Lügen des Teufels glaubst oder weil du in der Sünde lebst, hast du keine Frucht. Du vergeudest viel Zeit, die nie wieder kommt. Es gibt einen Teil in deinem Garten, wo Unkraut wächst. Und Unkraut wächst immer schneller als gute Frucht, das wisst ihr. Dass wir uns gut fühlen, ist harte Arbeit. Dass wir uns schlecht fühlen, kommt mit einem Gedanken. Komm, sei ehrlich. Morgens kommt ein blöder Gedanke und du fühlst dich den ganzen Tag miserabel. Du bist nichts wert, du taugst so nichts, hast einen Fehler gemacht, hast vielleicht wieder irgendwas verbockt, kaputt gemacht und den ganzen Tag ist die Verdammnis in deinem Kopf. Leute, wenn wir königlich denken würden, wenn wir verstanden hätten in der Tiefe, wer wir sind, würde uns das nicht mehr passieren. Und wenn es passiert, würden wir richtig mit umgehen. Du würdest sagen, ich bin Sohn des Allerhöchsten. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Herzelein, halt die Schnauze, Seele unter meine Füße, Seele, lobe den Herrn jetzt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Auf geht's, los. Was hat der Herr alles Gutes gemacht? Denk mal drüber nach, über die letzten 10 Jahre deines Lebens. Wie oft hast du da einen Tag gehabt, der beschissen war? Komm, sei ehrlich. Viel zu viele. Wenn du jetzt zurückdenkst, weißt du, da waren viele Monate, Wochen, Tage, Jahre, auch Sonntage, wo es dir nicht gut ging. Wo der Teufel dir sogar Weltuntergangsfantasien gegeben hat. Selbstmordgedanken. Dinge wie, das ist doch alles nichts wert, es hilft doch eh nicht, es verändert sich doch eh nichts, es ist alles immer wie es ist, es kommt wie es kommt. So, jetzt gucken wir mal von heute zurück. Wie viel von dem, was Satan gesagt hat, ist eingetreten? Was er gesagt hat? Nix. Nix, nix oder viel? Oder bissel? Es ist nichts von dem, was er dir prophezeit hat, was er über dich gesprochen hat. Das ist gerade das, was Lydia gesagt hat. Wir müssen prophezeien, dass das Gute in unserem Leben ist. Das Ganze, was der Teufel auch in meinem Leben, wenn ich nur für mich zurückdenke, wie oft er mir Weltuntergangssachen gesagt hat. Das war's, jetzt ist das Ende, jetzt ist vorbei. Wie oft ich das geglaubt habe, wie oft ich verzweifelt war, wie oft ich traurig war. Und heute merke ich, Mann, hat der mich verarscht. Ein besseres Wort gibt's nicht dafür. Gibt kein höfliches Wort dafür. Veräppelt, reingelegt, können wir alle schön umschreiben. Nee. Er hat mich wirklich ausgetrickst. Royales Denken, königlich Denken, ist die Botschaft heute Morgen, die Jesus in euer Leben bringen will. Dass das hervorkommt wie nochmal was. Leute, wie war es bei Jesus? War er zuerst Sohn, als er auf die Erde kam, oder erst der Wundertäter? Er war 30 Jahre lang Sohn. Und tat nichts. Kein Wunder. Keine Predigt, nichts. Er war mit 12 im Tempel, das wissen wir. Die Gelehrten waren begeistert von seiner Weisheit, aber sie konnten auch nichts mit ihm anfangen. Und nur 3 Jahre war er Wundertäter. Das ist nur 10%. Leute, wir Christen denken immer, wir müssen machen und tun für den Herrn. Wir müssen aufstehen, wir müssen rennen, wir müssen dies, wir müssen das, wir müssen beten. Wir müssen. Leute, wenn das nicht aus einer königlichen Gesinnung kommt, ist es umsonst. Dann ist es Vermischung mit altem und neuen Bund. Um alten Bund geht es um was? Ums Tun. Und der Teufel liebt es, dir ständig einen Treiber hinter dir herzujagen mit der Peitsche. Der sagt, auf, du musst, du musst, du musst. Und dann kannst du nicht aus einer königlichen Gesinnung beten, proklamieren, kämpfen, binden, kannst du nicht. Stimmt's? Du tust es, weil du angetrieben bist und du zweifelst an der Liebe des Vaters. Du fühlst dich angetrieben, du fühlst dich vergewaltigt, du fühlst dich gezwungen, du fühlst dich hineingepresst. Wie lange machst du das mit? Nicht sehr lange. Und dann fällst du in ein Loch und dann kommt der Teufel gleich nochmal dazu. Und du willst Christ sein, du willst gläubig sein, du. Und dann denken wir, es spricht der Vater, der uns verdammt. Dabei ist es der Satan, der uns verdammt. Das ist sein Job, den macht er gut. Da gibt's keinen zweiten, der den besser macht wie er. Er ist der Vater der Lüge, ein Mörder von Anfang an. Und er liebt es, das Wort Gottes in dir zu töten. Er liebt es, durch deinen Gemüsegarten zu gehen und alles zu zertrampeln. Er liebt es, mit einem Pflug oder mit einer Walze oder mit einer Planierraube über deinen Garten zu fahren und alles zu zerstören, was Gott gepflegt hat und in dein Herz gesät hat. Jesus sagte alsbald, im Gleichnis vom Sämann, alsbald das Wort gesät ist, kommen die Vögel des Himmels, das sind Bilder für Dämonen, kommen herab vom zweiten Himmel, wo sie herrschen, und picken den Samen auf, wenn er nicht in guten Boden fällt. Die Hauptaufgabe Satans ist sofort, eine Minute, wenn die Predigt aus ist, greift er dich an. Du gehst auf die Toilette, jemand rumpelt dich an, und die blöde Kuh hat mich angerumpelt, sagt nicht mal Entschuldigung. Pille-Palle. Wenn wir wüssten, dass wir ein Sohn des Allerhöchsten sind, eine Tochter des Allerhöchsten, hätte in unserem Herzen Eifersucht, Neid, Missgunst, Traurigkeit, Einsamkeit, null Raum, Leute, null. Wenn du verliebt wärst in Jesus, kann kein Gefühl der Einsamkeit oder der Verdammnis in deinem Herzen herrschen. Wie soll das gehen? Gehen wir ins Wort. Philipper 3, Neuer Genfer, ab Vers 12. Philipper 3, ab Vers 12, Neuer Genfer. Paulus, ein gigantischer Mann Gottes. Ich habe heute Morgen drüber nachgedacht. Mach's nochmal ganz kurz weg. Ich habe heute Morgen drüber nachgedacht. Ich höre eine Gruppe von Lobpreis an aus Amerika. Ich liebe den Lobpreis von da. Die gibt schon ein paar Jahre. Hab hier auch schon was laufen lassen. Und da waren 2 Sängerinnen. Die Vision ist, dass verschiedene Gemeinden ihre Lobpreisleute dahin bringen und die jammen, machen und das dann veröffentlichen. 2 Damen, die da mitgespielt haben, die haben eine Gabe, die Salbung zu tragen. Da kriege ich Gänsehaut. Mir kommen die Tränen, ich spüre die Gegenwart Gottes schon beim ersten Ton, wenn die singen. Jetzt sind die weg, jetzt sind andere da. Und ich möchte diese Leute nicht verurteilen, aber ich stelle fest, die Salbung ist nicht mehr dieselbe. Die Kraft Gottes, die Gegenwart Gottes ist nicht mehr dieselbe. Und da habe ich mir die Biografien von den beiden Damen angeguckt und siehe da, beide haben eine ganz schwierige Kindheit gehabt und ganz viel Zerbruch. Wem viel vergeben wurde, der liebt auch viel. Und ich merke bei den beiden, wenn sie Anbetung leiden, da geht es um Jesus. Leute, und es gibt nichts anderes, was mehr missverstanden wird in der ganzen Christenheit wie die Salbung. Es gibt nichts anderes, was mehr oder größer falsch interpretiert wird wie die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes ist die Salbung. Die Salbung ist Christus, Christus, die Salbung, der Gesalbte. Und Salbung ist wahnsinnig attraktiv für jeden, der sie erlebt. Wenn Jesus wohin kam, die Leute, die Salbung wahrgenommen haben, die waren begeistert. Für andere ist die Salbung ein Mittel, wobei ihnen Angst auslöst. Bist du ein Kind des Teufels, kriegst du Angst, wenn die Salbung kommt. Der Teufel floh vor Jesus, als er ihm widerstand. Als er die Salbung von Jesus spürte, trotz 40 Tage Fasten, floh er von ihm, er rannte weg, so schnell er konnte. Denn die Salbung ist die Kraft Gottes, um die es geht. Menschen, die durch Zerbruch sind, die durch tiefes Leid sind, sind die besten Salbungsträger, die es gibt im Reich Gottes. Und was stelle ich jetzt fest in dieser Lobpreisgruppe, ohne das zu verurteilen? Da ist junges Gemüse da. Und ich denke mir so, ja, sie hat eine tolle Stimme, sie kann ganz tief singen, ganz hoch singen, aber ich spüre die Salbung nicht mehr. Warum? Weil das junge Gemüse im alten Bund lebt. Wie ist der alte Bund, Lydia? Schmeiß es nochmal hin. Tun. Sie wollen tun, um Gott zu gefallen, und sie wollen tun, um berühmt zu werden. Sie wollen sich einen Namen machen in der christlichen Szene. Bewusst oder unbewusst, will ich gar nicht unterstellen. Ich weiß es nicht. Aber ich spüre, ob etwas wahrhaftig ist bei jemand, der Jesus liebt, oder ob es ihm um seine Welt geht, sein Name und sein Reich, oder ob es um das Reich Gottes geht. Warum nimmt Jesus einen Saulus? Warum nimmt Jesus einen Massenmörder? Wir wissen nicht, hat er Dutzende, Hunderte oder sogar Tausende Kinder Gottes umgebracht, eigenhändig, dabei, im Auftrag und so weiter. Ich nenne ihn einen Massenmörder, im Auftrag Satans. Er dachte, er tut's für Gott. Und wir wissen, wir kennen die Geschichte. Er wachte auf. Jetzt macht die Bibelstelle nochmal ran. Und er sagt hier, nachdem er vieles erklärt hat, es ist also nicht etwas so, dass ich das alles schon erreicht hätte oder schon am Ziel wäre. Sagt Paulus. Er sagt, es nicht etwa so, dass ich schon alles erreicht hätte oder schon am Ziel wäre. Sagt der Mann, der 2/3 des Neuen Testaments geschrieben hat, der von einem Gottverfolger zu einem Gottretter wurde. Der zu einem, der nichts verstand, was zu Gott gehört, denn er brachte die Kinder Gottes um und dachte, er tut es für Gott. Es sind Blinde, geistlich Blinde. Und Jesus knockte ihn blind vom Pferd, das wissen wir. Er war 3 Tage blind. Warum? Damit er erkennt, was das wahre Licht ist. Und wer Christus wirklich ist. Raus aus dem Tun, hinein in das Sein. Wenn einer begriffen hat, wer die neue Schöpfung ist, dann Paulus. Amen. Ein paar Verse vorher, die schauen wir uns nicht an, sagt er, ich erachte alles als Dreck. Und im Urtext steht da Hundekot. Mit anderen Worten, Ihr wisst, was ich meine. Das steht da wirklich. Er hatte die höchste Ausbildung, die man in Israel erreichen kann. Er war an der höchste Elite-Universität. Harvard oder Yale oder nennt sie heute, wie sie alle heißen. Und dort war er einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste. Und er sagt, alles, was ich weltlich gelernt habe, was ich dachte, verstanden zu haben, erachte ich als Dreck gegenüber dem überschwänglichen Reichtum des Christus. Und hier sagt er, es ist nicht so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen. Das ist eine Einstellung, die man nur sehr selten findet. Leute kommen in Gottesdienste, unvorbereitet, kommen mit ihren Sünden in Gottesdienste, kommen mit ihrem ganzen weltlichen Trara, kommen rein, bringen nichts mit. Sie haben nicht die Einstellung, ich bin heute ein Akku, eine Batterie, die wir zusammenschließen hier und haben richtig viel Elektrizität. Nein, sie sagen, ich bin ein Akku, der leer ist, und alle, die da sind, vor allem der da vorne, der Oberkasper am Mikro, der muss mir heute den Akku aufladen. Steht es so im Wort? Ist das das, was Jesus will? Die Bibel sagt, wenn ihr zusammenkommt, jeder habe etwas. Jeder habe etwas. Nicht der Pastor ist der Pausenclown für alle oder der Prediger oder wer auch immer. Ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen. Diese Einstellung findet man nur ganz, ganz selten. Oh, Thomas, so hartes Leben. Oh, ich bin zu spät geboren. Ich wünschte, ich wäre schon in der Rente. Oh, ich wünschte, ich wäre schon 80. Ich beneide die alte Leute. Oh, die haben's bald hinter sich. An dem Tag, wo du geboren wurdest, war genau der Tag, den Gott auserwählt hat. Ich habe euch schon mal gesagt, diese Offenbarung habe ich vom Vater selber. Der Vater hat an einem Tag, in der Ewigkeit gibt es keine Tage, aber ich muss es euch so erklären, sonst versteht ihr es nicht. Jede Seele eines jeden Menschen hat der Vater an einem Tag geschaffen. Milliarden von Seelen. An einem Tag. In einer Stunde, in einer Minute, in einer Sekunde hat der Vater sie in Existenz gesprochen. Die fliegen um seinen Thron. Auch jetzt momentan fliegen menschliche Seelen um seinen Thron und sagen, darf ich auf die Erde? Darf ich auf die Erde? Darf ich auf die Erde? Vater, wann darf ich auf die Erde? Und er sagt, dein Tag kommt. Darf ich auf die Erde? Dein Tag kommt. Und dann kommt dein Geburtstag, dein Datum, wo deine Mutter dich empfängt und dann wird sie schwanger mit dir. Und in dem Moment, wo der Same mit der Eizelle verschmilzt, kommt deine Seele vom Himmel in den Leib bei deiner Mutter in diese Verschmelzung. Zwei Zellen. Ab wann lebt dieser Mensch? Ab wann ist es ein Mensch? In dem Moment, wo die zwei Zellen verschmelzen. Und dann, der eine ist 2000 geboren, der andere 1900, der nächste 1500, der andere 800 irgendwas. Völlig Banane. Wir alle leben in unserer Zeit und denken, das ist das Nonplusultra. 1800 irgendwas, ich weiß die Zahlen nicht mehr, Deutsches Patentamt, hab's euch schon oft erzählt, da hat der Leiter vom Patentamt gesagt, jetzt ist alles erfunden. Und so denken die meisten Menschen, das ist es, es kommt nichts mehr anderes. Glaub mir, vor 200 Jahren, wenn du da einen holen würdest, sagen, komm, wir fliegen mal kurz wohin. Fliegen? Ja, wir fahren mit dem Auto zum Airport. Auto, Airport, ja, komm, wir gucken mal im Laptop, ob der Flieger pünktlich. Laptop, Internet, ich will wieder zurück, ist mir too much. Ja, der würde überhaupt nicht mehr klarkommen. Und Gott wusste genau, warum du 1980, 1970, 1960, 1950 oder wann auch immer geboren wurdest, weil es deine Zeit ist. Amen. Es ist deine Zeit. Aber wollen wir ans Ziel kommen? Sind wir wie Paulus und sagen, ich setze alles daran, dass ich ans Ziel komme? Wisst ihr, was der große Denkfehler ist bei den meisten Christen? Sie bemühen sich nicht, königlicher zu werden. Sie bemühen sich, Werke vorweisen zu können. Könnt ihr mal folgen soweit? Mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Gemeinde, mein Hauskreis, die habe ich alle bekehrt, da habe ich gelehrt, dies, das, jenes, egal was. Oder du bist ganz alleine zu Hause, ich bete jeden Morgen um 5 bis um 6. Strengt mich an, aber ich mach's. Ja, das strengt den Herrn auch genauso an. Der hat vielleicht auch seine Finger im Ohr und sagt, jetzt blärt das Kind schon wieder da unten rum. Königliche Gesinnung, Leute. Ich spüre das hier für unsere Gemeinde. Es ist ein Geschenk, was ich noch gar nicht mit meinem Verstand fassen kann, was Gott mit uns vorhat. So viele Geheimnisse hat Gott uns offenbart, was alles auf uns zukommt. Wir werden mit ihm herrschen in Ewigkeit. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen. Von diesen Dingen Besitz zu ergreifen. Was? Von den Dingen der Königlichkeit. Royales Denken, royales Reden, royale Überzeugung. Könige haben Autorität, Diener nicht. Wenn du ein Diener sein willst, dann dien. Aber du hast keine Vollmacht. Könige haben Vollmacht. Und Paulus sagt, ich möchte von diesen Dingen Besitz ergreifen. Es fliegt dir nicht zu. Der Herr weiß, wo ich wohne, wenn er mich segnen will. Wie oft habe ich das von Christen gehört? Dümmer kann man gar nicht sein. Wenn es aber irgendwo ein Sonderangebot gibt, sind die Ersten, die morgens vor der Türe stehen. Nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Luther schreibt, nachdem ich von Christus ergriffen bin. Leute, wer ist es? Ich treffe wenige bis gar keine, die sagen, ich meine nicht euch jetzt, sondern generell in der Christenheit. Wo ist jemand, der von Christus ergriffen ist? Und ich meine nicht, der kommt und vorweist, was er alles tut den ganzen Tag und die Woche und den Monat. Diese Leute interessieren mich nicht. Die sind im alten Bund. Ihr Denken ist alter Bund. Wer weiß noch, was das ist? Tun! Jesus lief nicht rum und erzählte jedem, wie viel er heute schon geheilt hat. Und wie viel er schon befreit hat und wie viel Tode er auferweckt hat. Tat er das irgendwann? Nein! Er war Sohn Gottes. Er hatte royale Gesinnung. Er lief rum und in Autorität sprach und es passierte. Warum? Weil er zuerst Sohn war, königlicher Sohn. Und aus diesem königlichen Sohnsein folgten seine Werke. Könnt ihr das greifen? Ich weiß nicht, ob ihr es greifen könnt. Aber wenn du Werke tust und Werke tust und Werke tust, weil es dir dein Pastor sagt oder deine Emotionen oder irgendjemand sonst oder du denkst, ja, oh, ich muss doch. Kommt keine königliche Gesinnung daraus. Du hast das Denken eines Dieners, eines Knechtes, eines Sklaven letztendlich, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich muss das für den Herrn tun. Ich muss gar nichts. Ein Königssohn muss nichts, er ist. Habt ihr das begriffen? Und aus diesem Sein, erst wenn du es begriffen hast, das hast du jetzt heute Morgen noch nicht, vielleicht auch die Woche noch nicht, aber du musst am Ball bleiben. Paulus schreibt auch, ich habe es noch nicht ergriffen, aber ich strecke mich aus die nächsten Tage, Wochen, Monate. Ich merke, das ist die zweite Botschaft für dieses Jahr, Leute. Aus dem königlichen Denken kommt die komplette Freiheit, Leute. Depression, Traurigkeit, all diese Dinge können nicht mehr in dir sein, wenn du weißt, wer du bist. War Jesus depressiv? War er einen Tag traurig? War er komisch drauf? Wenn er traurig war, dann um die Dinge des Vaters und um des Hauses Gottes. Aber nicht um sich selbst willen. Ich spüre heute Morgen eine Not vom Heiligen Geist. Und es ist immer komisch, welche Leute dann meistens nicht da sind. Es ist echt interessant. Ist echt interessant. Ich möchte da auch niemanden angreifen, möchte auch nicht, dass ihr jetzt reich rumguckt, wer ist da und wer ist nicht da. Aber ich spüre oft, für die ist die Botschaft und dann ist die Person nicht da. Ganz oft. Der Teufel weiß genau, wenn er abhält, wer heute Morgen wieder müde ist und dies und das. Es gibt 100 Millionen Gründe. Es gibt aber nur einen Gehorsamsgrund. Der sagt, ich komme, egal was. Ich strecke mich aus, von diesen Dingen Besitz zu ergreifen. Amen. Ihr alle habt eine Berufung, jeder einzelne von euch, diese Dinge hier zu nehmen und zum Nächsten zu gehen, sagen, guck dir mal mein Herz an. Ohne Stolz, guck mal, was für schöne Früchte ich in meinem Herz habe, in meinem Acker, in meinem Garten. Und die pflanzen wir jetzt bei dir. Und dann erzählst du nicht Religion und Leistung und du musst, sondern du erzählst, erkenne, wer du bist. Begreife, dass deine DNA, dein Blut königlich ist. Dass Christus Jesus in dir lebt. Amen. Dass du erkennst, wer du bist. Zeig mir Predigten, wo das gepredigt wird. Ich kenne keine. Es gibt bestimmt welche, aber jetzt, heute und hier kenne ich keine. Ich kenne aber viel Predigten, Leute, wo immer wieder gepredigt wird, was du tun musst. Wir müssen. Wunderbar. Geh doch so mit deinem Kind um, wenn du eins hast. Sag ihm von klein auf, du musst. Was wird das Kind machen? Es wird irgendwann ausbrechen von zu Hause und sagen, ich muss hier raus, ich halte es nicht mehr aus. So passiert es selber in Gemeinden. Du musst gar nichts. Sag mal, ich muss gar nichts. Ich darf alles aus Liebe. Ich tue, weil ich Sohn bin. Ich tue, weil ich Tochter bin. Amen. Das freut des Vaters Herz. Nachdem Christus von mir Besitz ergriffen hat, wisst ihr, was das heißt? Nachdem Christus in mein Leben gekommen ist, nachdem ich angefangen habe, ihn zu lieben. Nicht nur, dass er gekommen ist, ich habe angefangen, ihn zu lieben. Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. Aber nicht ich war, sondern die Gnade Gottes. Was ist das Zwillingspaar Nummer 1 in der Bibel? Liebe und Gnade. Hallo? Du kannst nicht jemand lieben und sagen, aber Gnade kriegt er keine. Du kannst auch nicht sagen, ich begnade einen, aber ich liebe den nicht. Geht nicht. Gott hat dich begnadet, weil er dich liebt. Und er liebt dich, weil er dich begnadet hat. Amen. Halleluja. Nächster Vers. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Ich mir auch nicht. Du? Nein. Welches Ziel? Meine Gemeinde, mein Hauskreis, mein Gebetskreis. Das interessiert Gott überhaupt nicht. Ich lehne mich heute ganz weit aus dem Fenster. Wenn das nicht aus Liebe und Gnade in deinem Leben geboren ist, ist es umsonst. Du möchtest mit deiner Leistung, hör mir gut zu heute Morgen, ich spüre die Kraft des Heiligen Geistes und die Not von ihm. Wenn du Dinge tust, die nicht aus der Liebe und aus der Gnade sind, und das merkst du, wie du mit den Leuten redest. Redest du in Liebe und in Gnade mit ihnen oder wir müssen. Gott hat eine größere Not, dass wir endlich aufstehen, was tun wie wir. Komm, glaub mir das. Aber wenn er weiß, dass unsere Motivation die falsche ist. Lydia ist Arbeitgeberin. Meinst du, die möchte Leute einstellen, die sagen, oh, ich habe keinen Bock auf den Job, oh, ich plag mich da morgens hin, aber ich brauch's Geld. Oder will sie lieber jemand einstellen und sagt, oh, ich bin so gern mit alten Leuten zusammen, das macht mir irgendwie Spaß, ich habe da eine Erfüllung drin, wenn ich denen dienen kann, mach da auch mal eine halbe Stunde länger, dass ich es nicht bezahlt krieg. Was denkt ihr, für wen wird sie sich entscheiden? Eins oder zwei? Was denkt ihr denn, wie Gott drauf ist? Ist der dümmer wie wir oder naiver als wir? Natürlich möchte er jemand haben, der Spaß an der Sache hat oder mit dem Herz dabei ist und nicht nur, weil er es tun muss oder um des Geldes willen. Leute, das ist heftig. Eins aber tue ich. Du auch? Eins aber tue ich? Du auch? Das ist eine Entscheidung, die wer trifft? Du selber. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Amen. Gott hat mir mal das Bild gegeben. Er hat gesagt, Thomas, guck nach hinten. Jetzt lauf mal vorwärts. Guck mal, wie ich laufe. Wie ein Blöder. Weil ich Angst habe, ich knall irgendwo dagegen. Logischerweise. Du kannst nicht nach vorne laufen, nach hinten schauen. Kannst du mal im Auto ausprobieren. Lieber nicht. Was meint Paulus damit? Sagt er, dass wir Erfahrungen und Dinge, die wir gelernt haben, aus dem Auge lassen? Nein. Wer die Vergangenheit verachtet, wird sie wiederholen. Hör mir gut zu. Wer die Vergangenheit verachtet, wird sie wiederholen. Wer aus seinen Fehlern lernt und sagt, ich lasse die Fehler los, aber ich habe daraus gelernt, kann gut in die Zukunft gehen. Er muss nicht jedes Mal auf die Herdplatte fassen, wenn die auf 9 steht, um zu merken, die ist heiß. Nein, das ist nicht nur rote Farbe, das ist heiß. Kann man aber ständig machen. Der ganze Welt sein, komm und meine Narben, ich leide für den Herrn. Nee, du leidest, weil du doof bist. Weil du aus deinen Fehlern nicht lernst. Das ist die Wahrheit, oder? Eines aber tue ich, lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Und Paulus meint hier ganz bewusst, nicht die Fehler, aus denen er gelernt hat, sondern er meint die Ausbildung aus dieser Welt, das Wissen, die Diplomas dieser Welt lässt er ganz bewusst zurück. Er sagt, ich kann nicht Christus dienen mit dem Diplom meiner Universität, mit der Auszeichnung meines Pastors, mit meinem Bibelschuldiplom kann ich Christus nicht dienen. Versteht ihr mich? Er sagt, ich muss das alles hinter mir lassen und sagen, ich muss mich komplett leeren vor Christus, ich muss komplett nackt werden, äußerlich wie innerlich, und sagen, Christus, nimm alles raus, was dich nicht meint, und füll mich neu. Bei Christus gibt's keine Vermischung. Der leert nicht sauberes Wasser in ein dreckiges Glas. Das macht er nicht. Weil er weiß, das Wasser wird was? Dreckig. Sinnlose Arbeit ist das. Er sagt, spül das Glas. Wir spülen das Glas. Und wenn das Glas gespült ist, dann füllen wir's. Halleluja. Gott ist gut, oder? Und konzentriere mich völlig. Mein Fokus ist völlig nach vorne auf das Ziel. Haben wir gerade gelesen. Auf das Ziel. Wisst ihr, was das Ziel ist? Royale Gesinnung, königlich werden, ist das Ziel. Das ist das Ziel. Nicht die Werke, die er tat. Obwohl er 2/3 der Bibel schrieb, obwohl er Offenbarung hatte ohne Ende. Aber das floss mit rein. Christus war 30 Jahre Sohn Gottes. Und erst als er mit 30 fing er an, hat ihn da der Vater dann anfangen zu lieben? Oder hat er ihn vorher schon geliebt? Wie hat der Vater ihn geliebt? Wie viel Prozent? 100, seid euch sicher. Aber der hat doch gar nichts gemacht. Der hat 30 Jahre Bänke geschnitzelt und Balken gemeißelt. Hat der Vater ihn geliebt, ja oder nein?
Ja.
Wisst ihr, ist es nicht interessant, als Jesus seinen Dienst anfing, ihr wisst ja, ein Mann in Israel durfte erst mit 30 predigen. Das ist so in der Gesellschaft gewesen. Das Erste, was der Vater tut, ist, Jesus lässt sich taufen, er kommt aus dem Wasser, der Heilige Geist kommt sichtbar auf ihn. Der Vater sagt, prophetisch für uns alle, ohne den Heiligen Geist kann nicht mal Jesus was tun. Und dann sagt der Vater was? Das ist, nicht er wird, das ist, nicht er war, das ist mein geliebter Sohn. Punkt. Ja, das ist. Da hat er noch nichts getan. Am Anfang sagt, weißt du, was der Vater über dir sagt? Das ist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Da hast du noch gar nichts gemacht. Das Dumme ist, dass wir mit religiösen Menschen zusammenkommen, in religiöse Gemeinde kommen, wo nur die Leistung zählt. Und ich rede jetzt nicht von den Faulen, die waren vorher faul, die sind dann auch in der Gemeinde faul. Du brauchst Heilung und Befreiung, wenn du so drauf bist. Also, um was geht es im Reich Gottes? Bärbel hat vorhin gebetet, wir wollen auch Werke haben. Der Vater will, dass wir Werke haben. Aber wir müssen zuerst eine royale Gesinnung haben und dann dürfen die Werke kommen. Sonst werden wir verletzt, wir werden enttäuscht, wir leben im alten Bund, wir denken, wir machen dem Vater Freude, je mehr Leute wir bekehren. Wir bekehren gar niemand, das macht der Heilige Geist und sonst gar nichts. Der Heilige Geist ist die Musik, du bist nur der Lautsprecher. Ohne Musik machst du gar nichts, bekehrst du nicht einen einzigen Menschen. Leute, ich erzähle euch das alles, weil ich schon so viele Leute kennengelernt habe. Pastoren, die so denken, wie viel bekehrt ihr, wie oft geht ihr raus? Ja, oder Evangelisten lernst du kennen. Und ich hoffe, dass die Bekehrungen echt sind für die Leute. Ja, die Woche habe ich wieder 3 bekehrt, schön für dich. Krass, oder? War Jesus so drauf? War Paulus so drauf? Ich lese, dass Paulus den Gemeinden schreibt, ich habe abermals Geburtswehen um euch. Er hat Gebetsschmerzen gehabt, weil sie wieder abgedriftet sind, abgefallen sind, wieder in die Religion gerutscht sind, wieder Leistung tun wollten, um Gott zu gefallen. Der Teufel wird niemals akzeptieren, dass du gut bist, nur weil du Kind Gottes bist. Das ist aber die Grundwahrheit. Du bist reingewaschen durch das Blut des Lammes. Du bist ein Gerechter, der noch ab und zu sündigt, solange du noch im Fleisch wandelst. Oh, Halleluja. 14. Ich konzentriere mich auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Seht ihr, was Paulus hier sagt? Er gründet eine Gemeinde nach der anderen. Er schreibt Briefe, er schreibt die Bibel und er sagt, nee, darauf kann ich mich nicht berufen oder ausruhen. Ich laufe immer noch auf das Ziel zu. Das Ziel ist Christus. Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Der Siegespreis ist die royale Gesinnung. Wisst ihr, wo die ist? Hier auf Erden. Ich sag dir ein Geheimnis. Die wird im Himmel nicht stärker. Du gehst, so wie du in den Himmel gehst, hör mir gut zu, ich sage euch ein hartes Wort. So wie du in den Himmel gehst, in die Ewigkeit, so bleibst du in der Ewigkeit. Du wirst in der Ewigkeit nicht mehr verändert. Wenn der Same nicht in den Boden fällt und stirbt. Hör dir mir zu. Wer war dieser Same? Jesus. Jesus ist in den Boden gefallen, in die Erde und gestorben. Wenn er nicht in den Boden fällt und stirbt, bleibt er alleine. Fällt er in den Boden und stirbt, bringt er was? Viel Frucht, tausendfältig. Wo ist die Erde? Ist im Himmel die Erde? Nein, du kannst im Himmel nicht mehr sterben. Der Sterbeprozess deines Charakters ist die Gewinnung der königlichen Gesinnung. Je mehr dein Charakter stirbt, desto mehr kann die königliche Gesinnung kommen. Wenn der Charakter nicht stirbt, hör dir mir zu, kommt die königliche Gesinnung nicht. Du kannst nicht eine Flasche voller machen, als sie ist. Die Flasche muss leer werden, damit Christus sie füllen kann. Könnt ihr mal so weit folgen? Jemand, der sich nicht verändern lässt auf der Erde, wird im Himmel nicht verändert. Viele denken, ich komme in den Himmel, dann kriege ich alles geschenkt. Vergiss es. Was sagte Jesus zu den Aposteln? Ihr werdet mit mir auf Thronen sitzen. Sie sitzen im Himmel. Auf Throne mit Jesus. Wie sind sie alle gestorben? Als Märtyrer. Fast ausnahmslos. Was hatten sie für ein Leben? Was haben wir gelesen letzte Woche? Im Gefängnis, ausgepeitscht. Oder vor 2 Wochen vielmehr. Sie litten um des Evangeliums willen, um den Siegespreis zu erringen. Sie waren happy, dass sie würdig erachtet wurden, für den Christus zu leiden. Seht ihr den Unterschied? Leute, wenn ich in unser Leben schaue, damit meine ich mich selber, und ihr sollt selber in euer Leben schauen. Wenn wir in unser Leben schauen, um wie viel Pillepalle unser Alltag sich dreht, um wie viel Mist wir uns drehen, um wie viel Dinge wir uns aufregen und uns Tag und Nacht mit beschäftigen, auf der Strecke bleibt die königliche Gesinnung. Wenn du nicht verwandelt wirst in deiner Lebenszeit, danke Gott für jeden Tag, der dir noch bleibt. Danke Gott für jedes Jahr, das dir noch bleibt, wo du sagst, wow, ich habe noch ein Jahr, wo ich mich verändern kann. Amen. Wir denken immer, wenn wir Leute bekehren und rausgehen, ja, das ist wichtig und das eine soll man tun, das andere nicht lassen. Aber viel wichtiger für dich ist, dass du eine königliche Gesinnung bekommst. Ich weiß kein anderes Wort dafür. Dass du den Christus in dir Raum gibst. Prüfen kannst du das, indem du in dein Leben schaust und merkst, wie viele Dinge in dieser Welt du noch liebst. Wo du morgens aufwachst, was beschäftigt dich? Deine Lieblingsrockband, deine Harley, wie bei mir vielleicht, dein Hund, deine Katze, dein Haus, dein Auto, dein Boot, was auch immer, deine Frau, dein Job. Leute, wenn uns diese Dinge mehr beschäftigen als Christus, stimmt was nicht. Wenn wir in einen Lobpreis reinkommen am Anfang in einer Gemeinde, egal wo, und wir brauchen erst 5 Lieder, bis wir aufgetaut sind, dann stimmt was nicht. Und ich rede nicht davon, dass wir alle mal einen schlechten Tag haben, das haben wir alle mal, oder? Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, den Preis an der Teilhabe an der himmlischen Welt. Leute, ihr werdet im Himmel abgetriebene Babys sehen. Darf ich auf die Erde? Ja, wupp, und 2 Minuten später sind sie wieder da. Und der Papa sagt, es tut mir leid, die wollten dich nicht. Die wirst du treffen und die werden im Himmel großgezogen von Pateneltern. Und die wirst du treffen. Und die werden sagen, Onkel Thomas, wie war denn das auf der Erde? Wie war denn das? Oh, das war ganz furchtbar. Seit ich mich bekehrt habe, war ich nur depressiv. Ich wurde den ganzen Tag verfolgt. Der Teufel, oh! Vielleicht denkst du tust denen was Gutes, dass die sagen, na, ist gut, dass ich abgetrieben wurde. Nee, das wollen die bestimmt nicht hören. Die wollen sagen, du, ich habe so viel Abenteuer mit Gott erlebt. Am Ende des Geldes war noch ganz viel Monat und ich habe keinen Mangel erlitten. Ich weiß bis heute nicht, wie Gott es gemacht hat. Ich war krank, ich habe gebetet, wupp, war's weg. Boah, krass. Boah, Onkel, erzähl uns noch ein paar so Geschichten. Ja. Aber sie werden es nie erleben können, nie. Jetzt denkst du, oh, ich wäre auch gern abgetrieben, wäre ich gleich beim Herrn, noch wäre das schön gewesen, kein Stress hier. Komm, sei ehrlich, der eine oder andere, der eine mehr, der andere weniger. Du sammelst dir einen Schatz auf Erden, der im Himmel ausbezahlt wird. Du wirst mit Gott herrschen. Wir werden mit Jesus zurückkommen, hier 1000 Jahre über die Erde herrschen. Im Friedensreich, ich hab's euch gelehrt. Du wirst mit ihm herrschen. Jetzt guckt dich jemand an und denkt, boah, der Thomas, das für einer. Komischer Vogel. Es war dick, jetzt ist er dünn. Dann hat er Bart, dann hat er keinen. Dann ist er reich, dann hat er nur Erfahrung. Dann ist er reich an Erfahrung. Das ist alles nicht wichtig, was die Leute über dich denken. Royale Gesinnung kommt nicht zu dir, wenn die Leute denken, du bist royal. Royale Gesinnung ist in dir, wenn du anfängst zu denken, ich bin royal. Bist du es oder nicht? Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Mit demselben Samen, mit dem Maria schwanger wurde mit Jesus, mit demselben Samen des Heiligen Geistes, bist du wiedergeboren. Du bist nicht second best. Es ist der identische, selbe geistliche Samen, wo du wiedergeboren wurdest, mit dem Maria im Natürlichen schwanger wurde. Wir haben einen Preis, den wir bekommen. Du musst nicht das Glücksrad drehen, du musst nicht dein Tor wählen und hast auch nicht den Zong. Du hast einen Preis im Himmel, den du erhältst, weil Gott es für dich bereitet hat. Und du bestimmst, wie groß dieser Preis ist. Du bestimmst, ob du ein kleiner Gemeinderat bist, ein Bürgermeister, ein Landrat oder ein König. Es ist in deiner Hand. Ist das nicht verrückt? Guck unsere bekloppte Gruppe doch mal an. Ich sag bekloppt, weil wir vor der Welt nicht sind. Leute, in ein paar Jahren, Jesus kommt bald. Wir haben es heute Morgen gehört, Jesus kommt bald. Haben wir es gehört? Er kommt bald. Dann werden die staunen, nicht wir. Wir werden auch staunen, aber die werden staunen. Wie, der kleine Thomas, bitte, was ist der? Gouverneur, bitte, was ist der? Ich weiß nicht, was ich sein werde. Ist mir auch völlig egal. Ich weiß, dass das, was gut ist, von Gott kommt. Sein Ja ist gut, sein Nein ist gut. Amen. Leute, ihr habt noch nicht begriffen, was Gott Gutes mit euch vorhat. Wir haben als Anzahlung für diesen Preis den Heiligen Geist bekommen, sagt die Bibel. Er ist die Anzahlung von Gott, damit wir wissen, er lügt nicht. Er hat eine Anzahlung getätigt, wie beim Kauf. Wenn du ein Auto kaufst, kostet 50.000, du zahlst 5.000 an. Aber der, der es kauft, ist treu. Er sagt, ich zahle das an, damit du weißt, ich nehme es auch wirklich. Gott ist so viel besser als Menschen. Er ist, hat gesagt, ich gebe euch meinen Geist als Unterpfand, als Pfand, dass ihr mir gehört. Leute, das ist der Hammer. Ich weiß nicht, was für noch eine bessere Botschaft es gibt. Nächster Vers. Wir alle, sag mal wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Wow, und hier liegt schon wieder der Hund begraben. Nur die, die im Geiste reifen, die ein gutes Wort hören, die einen guten Boden in ihrem Herzen haben, mit gutem Samen, das Wort, was begossen wird, gepflegt wird, das Unkraut rausgerissen wird, und zwar sofort und nicht nach 3 Jahren, kann deine Frucht wachsen, du pflegst deinen Garten. Was meint ihr denn, warum Adam ein Gärtner war? Warum nicht Metzger oder Schreiner? Alles prophetisch, Leute. Und sein Garten war riesig, der ging von Spanien bis in den Irak rüber. Israel war das Zentrum vom Garten. Und der Feigenbaum, mit dem Adam sich bedeckt hat nach seiner Sünde, der stand da immer noch. Und als Jesus vorbeikam, hat er ihn verflucht. Er hat ihn nicht verflucht, weil er keine Frucht hatte, sondern hat ihn verflucht, weil er Frucht hatte, weil er die Scham bedeckte. Er hatte keine gute Frucht. Leute, die Bibel ist voller Geheimnisse. Es macht so Spaß, Bibel zu lesen. Weiß nicht, wie einer sagen kann, Bibel ist nicht langweilig. Mach das Licht an, dann siehst du besser. Amen. Sag, Heiliger Geist, führ mich hinein in die Geheimnisse. Zeig mir die Dinge des Reiches Gottes. Wir alle, die der Glaube zu Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Wenn du nicht geistlich reif geworden bist, kannst du dich nicht ausrichten auf das Ziel. Du sagst, ja, Bruder Thomas, alles recht schön und gut, ich habe so viele Probleme. Oh, ich muss gucken, wie das, und ich muss da, und muss mich da kümmern, und ich habe keine Zeit. Leute, Jesus schickt zum Hochzeitsmahl mit ihm die Engel raus. Kennt ihr die Geschichte? Und er lädt alle ein, die geladen sind. Und sie sagen alle ab. Oh, ich muss heiraten. Oh, ich muss mich um meine Tiere kümmern. Oh, ich muss mich um meinen Acker kümmern. Kennt ihr die Geschichte? Irgendwann lesen wir es mal. Und dann kommen die Engel zurück und sagen, die wollen nicht. Dann sagt Jesus, dann sammelt den Abschaum der Straße ein. Ich sag's mal so. Nicht Abschaum bei Gott, Abschaum bei den Menschen. Sammelt die ein, die wollen. Sagt, da gibt's ein Hochzeitsmahl. Wenn der kommt, kommt er. Und wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, so what, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Ist Gott gut? Lass uns das mal beten. Herr, wenn meine Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wirst du Gott mir die nötige Klarheit schenken. Amen. Amen. Und schon wieder haben wir Frieden. Seht ihr das? Schon wieder haben wir Frieden. Schon wieder ist kein Druck da. Religion ist immer Druck. Gott ist immer Frieden. Halleluja. Nächster Vers. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Siehst du das? Wie kann es passieren, dass Christen sich von dem abbringen lassen, was sie schon erreicht haben? Wenn ich dich fragen würde, liebst du heute Jesus mehr oder heute vor einem Jahr? Bist du heute mehr im Frieden oder warst du es vor einem Jahr? Bist du heute mehr im Glauben oder warst du es vor einem Jahr? Fährst du rückwärts oder vorwärts? Kannst du dir selber beantworten. Cool, oder? Wenn du nach vorne fährst, freust du dich. Wenn du nach hinten fährst, schlecht. Wenn du stehen bleibst, auch schlecht. Hier sagt aber die Bibel, wir lassen uns nichts mehr rauben. Wir lassen uns nicht abbringen von dem, was wir schon haben. Ist euch schon mal aufgefallen, dass zum Beispiel Menschen, die in der Welt waren, Prostituierte, Drogensüchtige, Rocker, Gangster, Mafiosis, keine Ahnung, was es alles gibt, und die bekehren sich, die sind in der ersten Liebe, die freuen sich, die erzählen nur von Jesus. Und komischerweise, nach ein paar Jahren triffst du sie und die sind ganz schräg geworden. Schlimmer als vorher. Und du denkst, Alter, was ist schiefgelaufen? Religion. Religion hat ihnen abermals ein Joch auferlegt. So wie sie vorher ein Joch der Welt hatten, ein Joch der Sünder, haben sie jetzt ein Joch der Religion. Ich muss aber beten, Bruder. Wir müssen beten, Bruder. Wir müssen uns treffen zum Beten. Wir müssen beten. Wir müssen auf die Berge mit Wasser und Wein und Öl. Und hey, ich habe das alles gemacht. Hab mir so eine bekloppte Trommel bestellt aus Irland. Schweineteuer war das Teil. Dann waren wir auf dem Berg. Ja, dann haben wir Wein gespritzt und Öl und haben das Kreuz dabei gehabt und Buggedibu, Buggedibu. Blut ist im Schuh und keine Ahnung, was da alles war. Wenn ich da heute zurückdenke, denke ich, sag mal, wie blöd warst denn du eigentlich? Aber ich habe das alles geglaubt, was die Leiter erzählt haben. Ja, was die Leiter leider erzählt haben. Die Leiter wurde immer länger, aber nicht zum Himmel. Wir müssen frei sein und aus dieser königlichen Gesinnung treffen wir uns zum Beten. Treffen wir uns für Heidelberg auf dem Berg zu beten und sagen, Heiliger Geist, was ist dran? Was ist dran? Aus einer königlichen Gesinnung beten wir. Aus einer königlichen Überzeugung, Halleluja, der Feind ist unter meinen Füßen, ich herrsche an Christi statt in diesem Leben. Amen, ist das wahr? Dann wackelt die Bude. Dann reicht es, wenn wir uns 5 Minuten treffen und befehlen dem Teufel, sich zu verpissen. 5 Minuten ist mehr erreicht wie 2 Stunden. Buggedibu, bum, bum, buggedibu, bum, bum. Und alle im Kreis, her, 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 her. Und ums Feuer rum und die Dämonen stehen nebendran, sagen, guck dir mal die Idioten an, super. Meine Güte. Ja. Ist das die Wahrheit? Wenn ich oft nicht mehr weiter weiß, sage ich mir immer selber, Jesus, wie hast denn du das gemacht? Und dann wird's ganz einfach. Satan hinter mich. Nicht was du willst, sondern was mein Vater will. Der hat nicht 2 Stunden Buggedibu. Kommt Jünger, wir müssen jetzt Buggedibu machen. Wir gehen auf den Horeb oder keine Ahnung, wo wir hingehen und machen Buggedibu, dass der Teufel hört. Nee, ein Wort, Befehl, wupp, wupp, aus. Lazarus, tot. Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, betet Jesus. Das hat er nicht gesagt wegen sich. Er sagte, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Das ist mal eine Aussage, hä? Haben wir die auch? Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Aber um der Leute willen. Lazarus, komm heraus. Hat der Buggedibu gemacht, dass er vom Totenreich wiederkommt? Ja, gesagt, Lazarus, komm heraus. Mehr war's nicht. Ich liebe Jesus. Der ist so einfach, dass es immer Religiöse braucht, die alles in der Bibel kompliziert machen. Ist es wahr? Und jetzt sage ich dir ein Geheimnis. Wenn du auf den Friedhof gehst oder zum Toten und du weißt von Gott, er hat dich dahin geschickt und sagst, hey, Toter, komm heraus, und es passiert nicht, dann geh nochmal kurz raus und denk nicht drüber nach, ob Gott treu ist, sondern denk drüber nach, ob deine königliche Gesinnung richtig ist. Amen. Prinz Charles überlegt sich morgens nicht, oh, wenn ich dem Diener jetzt sage, er soll mir die Brötchen bringen, macht er das dann oder macht das nicht? Oh, ich probier's mal. Hey, du Diener, willst du mir die Brötchen bringen? Er sagt so, was haben Sie gesagt? Ach, nix, Entschuldigung. Der ist aber nicht gut drauf heute. Was ist denn das von Prinz Charles? Da würde jeder sagen, du bist eine Lachblatt, aber kein Prinz Charles. So sind Christen manchmal. Böser Teufel, verschwind. Was? Oh, nichts, Entschuldigung. Ja, so geht es nicht. Überleg dir nochmal, wer du bist. Ich habe euch erzählt, wo ich noch bei den Rockern war. Wir haben als Leute in der Diskothek Gruppe von jungen Männern, wo wir gedacht haben, die könnten zu uns passen. Da sind wir hin und haben die eingeschüchtert, volle Kanne. Und da hast du hinten, wenn du da ein Mikrofon an die Hose hättest, hättest du es gehört. Haben sich in die Hose gemacht vor Angst. Aber oft war einer dabei, der war rotzefrech. Und den einen wollten wir finden. Der rotzefrech war, ja, was wollten ihr von uns? Sag mal, war nicht auf dicke Hose hier. Hey, sei nicht so frech, Kleiner, schon's klatzt. Ja, ja, schon klar. Aber der hat Schneid. Der hat einen Hintern in der Hose. Und den wollten wir finden. Und das waren die coolen Jungs. Wenn der vor uns keine Angst hat, hat er auch von den anderen keine Angst. Was glaubst du denn, wenn Gott finden will? Die oder die sagen, Teufel, komm doch, probier deinen besten Schuss, komm. Komm. Hinter mir steht Christus. Wie David. Du kommst mit dem Schwert und ich komme im Namen Gottes gegen dich. Und Goliath sagt, hey, ich hau dir heute den Kopf ab. Und David sagt, du mir, ich hau dir den Kopf ab, Freund. Und zwar mit deinem Schwert. Halleluja, das ist Glauben. Oh, Halleluja, ich spüre die Salbung hier. Ich habe mich heute hergezwungen. Die letzten 3 Tage waren die Hölle. Ich habe Präsenzen von Finsternis um mich rumgespürt. Ich dachte, heute kann es noch gut werden. Aber bis ich dann immer da bin, kostet mich echt einen harten Preis. Aber egal, Gott ist stärker. Amen. Gott ist größer. Nächster Vers. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Paulus sagt, ich bin ein Vorbild, nicht weil ich besser bin. Er sagt, ich habe alles kaputt gemacht, was Gott gehört, aber Gott hat mir vergeben und jetzt mache ich alles gut für Gott. Ich schaue nicht nach hinten, was ich versagt habe. Ich schaue nach vorne, was alles kommt. Amen. Und auf die sollen wir schauen, auf solche Leute sollen wir schauen, die sagen, hey, egal was da hinten ist, wir gehen nach vorne. Bist du dabei oder nicht? Amen. Das sind die richtigen Vorbilder. Weiter. War jetzt ein bisschen schneller, schon schaffe ich es nicht. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft von ihnen gewarnt. Und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden, unter Tränen von ihnen reden, unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Auch die gibt's im Reich Gottes, die nichts verstanden haben. Sie sind Feinde des Kreuzes, nicht Förderer des Kreuzes. Das geben sie vor. Die machen sich immer selbst ganz groß, was sie alles können, was sie alles wissen, was sie alles schon erreicht haben. Hüte dich vor solchen Leuten. Hüte dich vor solchen Leuten. Suche die, die sagen, nicht ich bin es, sondern die Gnade Gottes in mir. Das sind die Richtigen. Weiter. Und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden. Seht ihr das? Sie singen im Lobpreis, aber nicht, weil sie Gott groß machen, sondern weil sie berühmt werden wollen. Und du spürst, dass die Salbung nicht da ist. Das ist nur ein Beispiel. Sie predigen sich und ihre Gemeinde und die werden oft ganz groß. Weil die Leute sich da wohlfühlen. Weil sie Eierbobeier, jeder darf so bleiben, wie er ist. Steht es in der Bibel? In der Bibel steht, dass Gott jeden Sohn, den er annimmt, schlägt. Schlägt! Nicht zusammenschlägt. Aber es gibt mal einen auf den Hintern oder einen eine Tracht Prügel, wenn es nicht anders geht. Und das macht Gott durch Umstände. Ich habe euch schon oft gesagt, ich habe Angst vor Christen, die noch nie durch schwierige Umstände sind. Ich bezweifle, dass die wiedergeboren sind. Und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Und Gott sagt, schäm dich. Meine Bekehrungen, meine Predigten, 20 Bücher habe ich geschrieben. Schäm dich, sagt Gott. Nicht bei allen, aber bei manchen. Leute, das ist heftig. Das ist nicht Pillepalle, ist heftig. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Schon wieder. Royale Gesinnung oder die Gesinnung der Welt. Die Gesinnung der Welt ist satanisch, das wisst ihr. Geistlich reife Christen sind königlich. Und königliches Denken schenkt uns die nötige Klarheit. Wenn wir nicht zurückfallen, was wir gerade schon alles gelesen haben, dann bleiben wir in dieser königlichen Gesinnung. Nächster Vers. Wir dagegen sind Bürger was? Des Himmels. Auf was freuen wir uns? Auf den Himmel. Ich kann's kaum erwarten. Aber ich weiß, meine Zeit ist noch nicht abgelaufen. Gut oder nicht gut? Gut. Aber ich freue mich auf den Himmel. Hier gibt es nichts, kein Haus, kein Auto, kein Boot, was mich hier nur noch einen Tag länger bleiben lassen würde. Für mich gibt es nur einen Punkt, warum ich hier länger bleibe, wo Gott sagt, Thomas, deine Liste ist abgehakt, bis auf einen Punkt. Wir brauchen noch einen Tag. Und wir sagen, ja, Herr, gerne, für dich, ja. Das wäre das Einzigste. Aber doch nichts, was mir die Welt bietet. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Das ist unsere Hoffnung. Amen. Das ist unser Ziel. Wir retten nicht den Globus, wir schieben nicht die Wale ins Meer. Die Erde und alles, was drauf ist, wird vergehen. Und Jesus, wenn er wiederkommt, wird er hier alles heilen. Wenn Jesus wiederkommt, hier 1000 Jahre zu herrschen, wird er so machen. Und alle Kernkraftwerke, die hier sind, macht es bupp, die sind weg. Jeder giftige Fluss wird weg sein. Wir werden zurückkommen auf eine atomverseuchte Erde, das wisst ihr. Es wird Atomkrieg geben. Ein Drittel der Flüsse tot, ein Drittel der Erde verseucht, ein Drittel der Menschen und der Tiere tot. Wir kommen mit Jesus zurück in eine atomverseuchte Erde und Jesus wird alles heilen. Er wird das Wasser heilen, die Erde heilen. Es wird ein Fluss aus dem Tempel von Jerusalem fließen und überall, wo dieses Wasser hinkommt, jedes verseuchte Wasser wird heil. Church at the river. Lest mal Hesekiel 47. Amen. Ihr müsst lesen, was im Wort steht. Und überall, wo dieses Wasser vom heute sagen die Leute, was kann aus Israel Gutes kommen? Scheiß Juden, scheiß Israel, scheiß Jerusalem. Nur Krieg, Religion, alles schlecht. Und dann werden sie sagen, wow, das Heil kommt aus Jerusalem. Aus dem Tempel fließt es heraus. Und weiter. Sogar ins Tote Meer fließt es. Warum, was meint ihr, warum das Tote Meer tot ist? Weil es darauf wartet, bis der Fluss aus dem Tempel kommt. Und jeder, der das sieht, wird wissen, hey, das Wasser war tausende Jahre tot, jetzt lebt's. Und die Fische kommen zurück und dies und zell und jenes. Oh, ich könnte stundenlang weiter predigen. Halleluja, nächster Vers. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen. Royale Gesinnung. Royale Gesinnung. Das Einzige, was noch hinterherhängt, dein Herz wird verändert, deine Seele wird verändert täglich, dein Leib wird immer älter, aber er wird erneuert werden. Du kriegst einen umgewandelten Leib. Das haben wir uns auch angeschaut im Endzeitseminar, wie das passieren wird in der Entrückung. Ja? Er wird uns mit unserem Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Was ist denn Gottes Herrlichkeit? Royalty, königlich. Amen. Oder glaubt ihr, Gott sagt, oh, ich mach mal den Thomas mir gleich und dann stehe ich da und hab so Pickel im Gesicht und verfettige, verfranzige Haare? Nein. Die Leute werden mich angucken und dich angucken und sagen, oh, wow, ja, Gott, wow, Hammer. Besser geht nicht. Da gibt's keine Kosmetikstudios, keine Friseure im Himmel. Du wirst die Frisur haben, die du hast, die du liebst. Du musst an dir nichts verändern. Alles, was an dir ist, wirst du sagen, super. Dir wird weder die Nase zu groß sein, noch die Ohren zu klein. Du wirst sagen, so wie ich aussehe, super. Diese Pillepalle wird dich nicht mehr interessieren. Der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu. Genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Das werden wir live erleben und in Farbe. Wir werden dabei sein, wenn das ganze Universum unter die Herrschaft Gottes kommt. Leute, das wird der Burner. Wenn der zweite Himmel geräumt wird von den Dämonen und sie werden hinab in die Hölle gebracht. Der Erzengel Michael wird den Satan selber schnappen mit Ketten und wird ihn in der Hölle binden für 1000 Jahre. 1000 Jahre keine Macht mehr auf der Erde und Jesus wird herrschen. Und wir werden mit ihm zusammen herrschen. Du wirst 1000 Jahre alt und du wirst nicht alt. Da wirst du staunen und die drumherum, die dich sehen, auch. Jetzt ist das alles noch Fantasy, wie wenn es nicht wahr wäre, aber die Bibel sagt uns das und Gott kann nicht lügen. Amen. Also 1. Johannes 3, ab Vers 1. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Der Vater liebt dich nicht irgendwann, er liebt dich an deiner Bekehrung kam die Liebe sichtbar in dein Leben, aber er hat dich schon auserwählt von Grundlegung der Welt, hat er dich schon geliebt. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es auch tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht kennt. So, die Entscheidung triffst du jetzt. Bin ich Kind Gottes, weil das der Vater sagt, oder bin ich Kind Gottes, weil es meine Nachbarn sagen? Nee, deine Nachbarn sagen was ganz anderes. Aber du kannst erkennen, wenn du willst, als geistlich reifer Christ, haben wir gerade gelesen, geistlich geschulter Christ, wie groß die Liebe ist, die der Vater zu uns hat. Wie kann man depressiv sein, wenn man weiß, der Vater liebt dich? Egal, was du verbockst, wenn du Buße tust, sagst, Papa, es tut mir leid, sagt der Papa, komm, gib her, ich zahle die Rechnung. Wie er das macht, ist seine Sache. Aber es ist absolut für dich. Amen. Nächster Vers. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Sag mal, ich bin Kind Gottes. Hier und heute. Halleluja. Sagt ihr das jeden Tag? Ich bin Kind Gottes, hier und heute. Und wenn Mr. S. wieder vor der Tür steht und sagt, na du Depp, lest dir mal vor, was du wieder gemacht hast. Er sagt, ich bin Kind Gottes, hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Leute, das ist erst der Anfang. Es ist erst der Anfang, dass du verstehst, du bist Kind Gottes. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Ich probiere es aber jeden Sonntag für euch. Ich probiere es jeden Sonntag, damit ihr seht, was verhüllt ist, damit es enthüllt wird im Geist, im Glauben. Amen. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Haben wir das gerade gelesen, das uns verwandelt? Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Ich freue mich drauf, Jesus zu sehen. Weißt du, was du sagen wirst, wenn du Jesus siehst? Da wirst du sagen, jetzt weiß ich, was Liebe ist. Das wird dein Satz sein, wenn du Jesus siehst. Wenn er dich in den Arm nimmt, wirst du sagen, jetzt weiß ich, was Liebe ist. Du hast ungefähr eine Vorstellung, was Liebe ist. Du hast mal hier ein bisschen was gespürt und da. Es wird dich weghauen, wenn du siehst, wie Jesus wirklich ist. Pure Liebe, nichts anderes. Es gibt ein super Lied von Michael Card. Da singt er im Vers und sagt, warum haben die Römer Nägel genommen, wenn seine Liebe ihn am Kreuz gehalten hätte? Ein Vers der Verse, für mich, von allen christlichen Liedern, die ich kenne. Warum nehmen die Römer Nägel, wenn seine Liebe ihn dort gehalten hätte? Für wen? Für dich. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein, denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Nächster Vers. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, nicht auf eine Gemeinde, nicht auf einen Pastor, nicht auf eine Denomination. Seht ihr den Unterschied? Sondern ganz allein auf Jesus ausgerichtet, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Je mehr du Jesus siehst, je mehr du sagst, Jesus, ich will so sein wie du, gib mir deine royale Gesinnung, wird Sünde unattraktiv. Wenn du jeden Tag kämpfst mit der Sünde, sexuell, diesel, egal was, wirst du es nicht schaffen, weil dein Fokus der falsche ist. Weil dein Denken alter Bund ist, ich muss tun, ich soll nicht mehr, wirst du schaffen. Nein, lass die Sünde Sünde sein und fang an und sag, Herr, heute habe ich was verstanden. Ich bin Sohn des Allerhöchsten. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, seht ihr das? Die Selbstständigkeit. Wie oft sage ich euch, ihr sollt selbstständig werden. Schau nicht auf mich. Mach dich nicht von mir abhängig. Neue Leute, die laufen mir oft hinterher und die wollen neben mir sitzen und die wollen von mir saugen. Ich verstehe das alles. Aber ich bin nicht die Lösung. Christus ist die Lösung. Wenn ihr mich auf einen Sockel stellt, stehe ich da. Da kann ich nur so stehen und muss immer aufpassen, dass ich nicht runterfall. Und immer eurem Superbild, wie ich angeblich bin, was ich nicht bin, muss ich immer irgendwie mich anstrengen zu genügen, dass ihr denkt, das heilige Thomas. Ich bin aber nicht heilig. Ich bin aus Fleisch und Blut und wenn du hinter die Fassade schaust, wird's dir schlecht. Deswegen schau nicht bei deinem Bruder hinter die Fassade, sondern schau vor die Fassade und sag, ich hab dich lieb und gut ist. Amen. Lieb deine Geschwister und gut ist. Schau nicht hinter die Fassade. Und dann hältst du dich von jeder Sünde fern. Nächster Vers. Wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnungen auf. Sünde ist in ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott, nämlich keine royale Gesinnung. Gott verurteilt niemand. Jesus sagt, sah, ich richte niemand vor der Zeit. Er richtet auch dich nicht, wenn du sündigst. Warum sündigen wir noch? Weil wir nicht die royale Gesinnung haben. Weil wir noch nicht in uns drin, im inwendigen Menschen, komplett den Christus übernommen haben, beziehungsweise der Christus uns übernommen hat. Was hat Paulus vorhin geschrieben? Ich strecke mich aus, weil ich von Christus übernommen bin. Er lässt es zu. Er sagt, Jesus, morgens, Jesus, mein Tag heute gehört dir. Er sagt nicht, Herr, ich fahr jetzt ins Autohaus und dann gib mir das Geld, dass ich unterschreiben kann. Nein, ist anders. Weiter. Und ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen. Und dass er selbst ohne jede Sünde ist. Seht ihr? Jesus ist gekommen, uns zu helfen, nicht uns zu verdammen. Religion verdammt dich, weil die ein Leistungssystem ist. Und Jesus ist gekommen, die Sünde wegzunehmen. Wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt. Sind wir mit ihm verbunden? Ja, durch die Wiedergeburt. Bleiben wir in ihm jeden Tag? Ja, es schüttelt jemand die Hand, genau. Das tun wir nicht jeden Tag, aber das dürfen wir. Wir dürfen reinwachsen. Wir dürfen uns entscheiden, sagen, Herr, der Tag heute gehört dir, bewahr mich vor der Sünde. Herr, lass mich mehr an dich denken, wie an irgendwas in dieser Welt. Und dann werden wir diese reife Christen, wo wir vorhin gelesen haben, die geschulten, reifen Christen, die verstehen, um was es geht. Ist das cool? Leute, das ist der Hammer. Wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Logischerweise, deswegen sündigt er ja. Sagt, es ist alles gut, kann man machen, passiert nichts. Doch, da passiert was. Nächster Vers. Liebe Kinder, lasst euch von niemand irreführen. Seht ihr das schon wieder? Niemand. Das beinhaltet Menschen, Denominationen, Gemeinden, Pastoren, Prediger, Hauskreisleiter und Mr. S. Lasst dich von niemand irreführen. Nur wer das Rechte tut, ist gerecht. Gerecht wie Jesus, der in allem Gottes Willen erfüllt hat. Nur wer das Gerechte tut. Jetzt könnte man ja sagen, ja Thomas, das steht ja jetzt gerade das Gegenteil von dem, was du den ganzen Morgen erzählst. Nein, nochmal. Wenn du die königliche Gesinnung hast, hast du Früchte. Und die Früchte zeigen, dass du königlich bist. Aber die Früchte bringen dich nicht in eine königliche Gesinnung. Habt ihr den Unterschied verstanden? Das ist wichtig. Ja. Halleluja, weiter geht's. Wer sündigt, stammt von dem, der von Anfang an gesündigt hat, dem Teufel. Keine königliche Gesinnung. Seht ihr, wie der Unterschied ist? Hat Jesus gesündigt? Nein. Warum nicht? Weil er eine königliche Gesinnung hatte. Die bewahrte ihn vor der Sünde. Er sagte sich, er weiß, wer ich bin. Der Teufel kommt, bietet ihm alles an, sagt, nee, du kannst mir alles anbieten. Nichts in dieser Welt ist stärker als meine royale Gesinnung. Jesus sagt, du bietest mir auf fleischlicher Ebene Ehre, Anbetung und die Reiche dieser Welt und alles Gold und Silber dieser Welt an, aber ich bin König. Hätte Jesus das angenommen, hätte er seine Königwürde verloren. Adam ist gefallen. Adam stand über dem Teufel, das wisst ihr. Adam war rein und heilig vor Gott, der Teufel nicht. Er war gefallen. Und der Teufel kam und versuchte ihn auf seine Ebene runterzuziehen und leider hat's geklappt. Aber in Christus haben wir so viel mehr. Er hat uns noch über diese Ebene gezogen. Adam war eine lebendige Seele, Christus ist ein lebendig machender täglich Geist. Das ist so viel mehr als das, was Adam verloren hat, ist das, was wir in Christus gewonnen haben. Das ist wie wenn du einen Silbergroschen verloren hast und kriegst einen Goldbarren dafür. So viel mehr, und das Beispiel hinkt aber, nur mal ums gehört zu haben. Und er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Das ist ein Auftrag von Christus. Und der erste Auftrag in diesem Wort ist, die Werke des Teufels in dir und in mir zu zerstören. Was sind die Werke des Teufels in dir und in mir? Dein Garten. Unkraut raus, Früchte rein oder Gemüse, was auch immer. Das, was der Teufel spricht und denkt, rauszukriegen aus dir. Israel aus Ägypten zu bekommen, waren 40 Tage. Ägypten aus Israel zu bekommen, waren 40 Jahre. dich frei zu holen oder dich aus dem Gefängnis zu holen ist leicht. Jemand aus dem Gefängnis zu holen ist leicht. Aber das Gefängnis aus dem rauszukriegen ist schwer. Seine kriminelle Energie. Okay, weiter geht's. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Dein Geist kann nicht sündigen. Dein Geist ist von Gott geboren. Stimmt's, ja oder nein? Ist dein Fleisch von Gott geboren? Nein. Deine Seele? Nein. Deswegen steht hier, wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Wo wirkt die Kraft Gottes? In deinem Geist. Dein Geist kann nicht sündigen. Seht ihr wieder das Problem, was Christen haben, wenn sie von neuem geboren worden sind und dann sündigen sie noch, weil das Fleisch das noch will und dann werden sie verdammt von den geistigen Leitern? Ihr Geist hat nicht gesündigt, ihr Fleisch. Das Programm des Fleisches ist Sünde. Das Fleisch kennt nichts anderes. Und wenn aber durch den Geist die royale Gesinnung hineinkommt und der Geist anfängt zu herrschen, ist ein Austausch von Herrschaft. Die Seele geht runter und der Geist geht hoch. Vorher war die Seele gewöhnt zu machen, was sie will, hat das Herz mit runtergezogen, den Leib mit reingezogen. Die meisten Krankheiten, die im Körper sich manifestieren, sind Dinge, die die Seele verbogen hat. Heilst du die Seele, ist oft die Krankheit weg. Was macht die Welt? Ja, sie brauchen eine Tablette für den Körper. Der Körper ist nicht das Problem, die Seele ist das Problem. Heilt die Seele, ist der Körper automatisch gesund. Ist die Seele gesund, hat der Körper keine Probleme. Amen. Ist nicht schwierig. So, Gott ist sein Vater geworden. Wie könnte er da noch sündigen? Dein Geist kann nicht mehr sündigen. Was du bist, ist Thomas Geist. Sag mal, was ich bin. Jetzt nimmst du deinen Namen, ist Geist. Amen. Du bist nicht dein Fleisch. Du bist auch nicht deine Seele. Du bist Geist. Amen. Halleluja. Die, die Gott anbeten, müssen ihn anbeten in der Wahrheit und im Geist. Die Wahrheit ist der Heilige Geist. Und der Geist ist der Geist, der wiedergeborene Geist in dir. Diese Anbetung gefällt Gott. Der Heilige Geist und dein Geist beten Gott an. Nicht dein Fleisch. Oh, seht ihr mich alle, ich bin so demütig. Ich bin so stolz auf meine Demut. Ah, das ist nicht Demut, das ist purer Stolz. Nächster Vers. Daran zeigt sich, ob jemand ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels ist. Wer da nicht das tut, was in Gottes Augen recht ist, stammt nicht von Gott. Und genauso wenig stammt der von Gott, der seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt. Ah, da sind wir schon wieder in der Gemeinde. Bruder, ich kann die nicht lieben, die ist so blöd. Komm in die royale Gesinnung. Amen. Der Rest habt ihr heute gehört. So, jetzt gebe ich euch noch eine Bibelstelle, dann sind wir fertig. 1. Korinther 6, Vers 3. Das ist jetzt die Sahne auf eurem Kuchen. Die Sahne auf eurem Kuchen. Wisst ihr nicht, dass wir sogar Engel richten werden? Wisst ihr das? Dass wir mit Gott zusammen herrschen, werden wir auch mit ihm zusammen im Gericht sitzen? Ich habe euch das schon vor einer Weile gesagt, dass wir Mitankläger der Anklage sind, des Staatsanwaltes. Wir werden, die gefallenen Engel werden wir anklagen und sagen, stimmt, hat er gemacht. Hat mich mein Leben lang angegriffen, das hat er mir gesagt, dies, das. Wir sind Zeugen und Mitankläger der Anklage und Mitrichter. Wir werden sagen, Urteil. Amen. Versteht ihr, was hier steht? Denkst du klein von dir? Gott denkt nicht klein von dir. Gott denkt, dass du in der Lage bist, die Engel zu richten. Warum gibt er dir so viel Vertrauen? So viel Vorschusslorbeeren, wenn du das nicht kannst? Müssen wir dann nicht auch in der Lage sein, Streitfälle des täglichen Lebens zu entscheiden? Gott hat einen Sinn für Humor, oder? Gott hat echt einen Sinn für Humor, sowas da reinzuschreiben. Geh mal in manche Gemeinden, um was sich da alles so dreht. Jo. Seid ihr gesegnet? Habt ihr heute Morgen in einer Tiefe erfahren, wie sehr Gott euch liebt? Was er mit euch vorhat in Ewigkeit? Leute, diese 120 Jahre auf Erden, es ist so lächerlich. Das ist so Peanuts im Verhältnis dazu, was Gott mit uns vorhat in der Ewigkeit. Ohne Tag, ohne Stunde, ohne Nacht. Das Licht Gottes wird euch umleuchten. Leute, ich wünsche mir so echt von ganzem Herzen, dass das Meer rausgeht, vor allem in Deutschland. Amen. Halleluja, Amen. Danke, Jesus. Preis sei dir.